unsere Aufgabe ist, dass wir die Innovationen und das Umfeld für Innovationen stärken. Das ist das, was wir in Deutschland gut können, dass unsere Universitäten mit den Unternehmen, den Großen und den Kleinen, tolle neue Dinge entwickeln und voranbringen können. Ich meine, die AfD sagt in ihrem Grundsatzprogramm, dass sie generell gegen Subventionen bei der Landwirtschaft ist, aber stellt sich hin an die Seite der Bauern und sagt irgendwie und kämpft jetzt für die eine Subvention, was irgendwie absurd ist, während sie eigentlich will, dass man ihnen alle Subventionen streicht. Dadurch, dass der Verkehr nicht eine rein individuelle Entscheidung ist, sondern man braucht eine Infrastruktur dafür, betrifft es uns ja alle gemeinsam.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze mal wieder im Deutschen Bundestag. Eigentlich wollte ich heute im Wirtschaftsministerium sitzen, aber da kam ein Termin dazwischen. Und mein Gast, über den ich mich wirklich sehr freue, die arbeitet normalerweise da im Wirtschaftsministerium, ist aber auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und ja, deshalb treffen wir uns heute hier. Das tut aber relativ wenig zur Sache, wo wir uns treffen, denn heute geht es inhaltlich so richtig voran. Deutschland ist gerade ein bisschen in Aufruhr. Wir nehmen auf Ende Januar 2024. Ausgestrahlt wird dieser Podcast wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März. Ja, habt ihr vielleicht dann im Hinterkopf, wenn ihr das hört. Aber jetzt viel wichtiger. Wer sitzt hier neben mir heute? Franziska Brandner ist da. Dr. Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Also die sozusagen, ich behaupte einfach mal, dass die Frau oder eine der Frauen, die die Arbeit macht, die der Robert Habeck dann in den Medien verkündet. Frau Brandner, schön, dass Sie da sind und habe ich Sie jetzt auch richtig vorgestellt?
Ja, wunderbar und herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Brandner, Sie sind parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und gleichzeitig Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Mögen Sie kurz sagen, wie diese beiden Jobs zusammengehen sozusagen, ob das eine auf das andere aufbaut und vielleicht nochmal einen Schritt weiter dann. Was unterscheidet eigentlich einen parlamentarischen Staatssekretär oder eine Staatssekretärin von einer normalen, in Anführungsstrichen, Staatssekretärin?
Das sind sehr berechtigte Fragen, weil wir in Deutschland auch ein besonderes System haben. Also meine Rolle oder die der parlamentarischen Staatssekretäre gibt es in wenigen anderen Ländern. Und deswegen ist es schon etwas Besonderes, weil wir sind ja Abgeordnete und gleichzeitig eben auch im Ministerium, ähnlich wie der Minister auch. Und es hat historisch viel damit zu tun, dass der Bundestag ein starkes Parlament ist und die Abgeordneten dort eben Gesetze nicht einfach durchwinken, sondern nochmal überarbeiten, verwerfen, neu aufsetzen, auf jeden Fall anspruchsvolle Abgeordnete sind, was ja auch gut ist. Und deswegen man dieses Bindeelement nochmal geschaffen hat zwischen dem Bundestag und dem Ministerium, das zum Beispiel dabei unterstützt, wenn im Bundestag Debatten sind bei dem Thema oder einem Thema, was dem Wirtschaftsministerium zugeordnet ist oder wenn es Gesetzesvorhaben gibt aus dem Ministerium, dass wir dann eben zusätzlich zum Minister auch handlungsfähig sind, dass wir hier handeln mit dem Parlament und dem Ministerium. Das ist eine besondere Rolle. Ich finde, das ist auch eine sehr schöne Aufgabe, weil man eben die deutsche Besonderheit eines starken Parlamentes gleichzeitig mit einer Regierungsarbeit verbinden kann.
Ja, das heißt, Sie sind auch so ein Stück weit Schnittstelle oder Scharnier zwischen Ministerium und Bundestag.
Genau, wir kriegen ja auch mit, wenn Debatten laufen, in welche Richtung sie gehen. Wir kennen meistens die Abgeordneten ganz gut, können auch ja, Allianzen bilden, Kompromisse finden. Und das ist ja in der Demokratie häufig sehr wichtig.
Ja, wenn Sie so einen typischen Arbeitstag von sich beschreiben würden, lassen wir mal so die Abgeordnetentätigkeit so ein bisschen außen vor. Das haben unsere Hörerinnen und Hörer schon hier und da mal vorgestellt bekommen. Aber so als parlamentarische Staatssekretärin, gibt es so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen würden, das zeichnet meinen Arbeitstag aus?
Wenn es etwas auszeichnet, dann, dass es fast jeden Tag anders ist. Aber es gibt natürlich auch Routinen und etwas, was immer wiederkehrt in Sitzungswochen, die Koalitionsfrühstücke, in denen wir eben gemeinsam mit den Zuständigen aus den Ampelfraktionen zusammensitzen, die Woche durchgehen, schauen, was kommt am Horizont, was sind die Themen, sie gemeinsam strategisch bespricht, inhaltlich diskutiert. Dann eben die Verhandlungen zu einzelnen Gesetzgebungspaketen. Ich habe zum Beispiel gerade jetzt auch bei dem Postgesetz, bei der Postgesetznovelle, wo es darum geht, wie machen wir unsere Post nach. Also so, dass sie auch in Zukunft, wenn es weniger Briefe gibt, weil Briefe weniger genutzt werden, heute machen alles per E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer. Wie kriegen wir es eigentlich trotzdem hin, dass wir eine Anbindung überall haben? Also so ganz konkrete Fragen, die man dann eben auch gemeinsam bespricht und verhandelt. Das sind die regelmäßigen Sachen, da ändern sich immer natürlich wieder die Themen, aber das Berichterstattergespräch ist ein sehr regelmäßiges mit den Ampelkoalitionären. Ich rede auch häufig natürlich mit den Abgeordneten der Opposition. Und dann gibt es natürlich viele Rücksprachen im Haus, im Ministerium.
Ja, ja. Das heißt, Sie arbeiten zum Beispiel daran, dass wir auch im hinterletzten kleinen Dorf in den Bergen in Bayern mal mindestens, ich glaube, ich konnte lesen, alle 2 Tage dann auch die Briefe zustellen. Und die Deutsche Post sagt, wir sind ja ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, wenn wir alle 2 Tage ins letzte Dorf in Bayern in den Wald fahren, da kann man keinen Brief für, weiß nicht, 85 Cent hinbringen, das müsste mindestens 5 Euro kosten. Und dann sagen sie, nee, irgendwie, wir machen jetzt mal ein Gesetz, ihr müsst, und im Zweifel bekommt ihr eine Kompensation, das läuft dann die Bundesnetzagentur und sie regeln das sozusagen, dass die Leute im Wald sind dann dankbar, dass sie auch weiterhin Briefe bekommen.
Das ist der Auftrag der Daseinsvorsorge. Das ist wirklich die Aufgabe, eben dafür zu sorgen, dass man nicht nur irgendwo in Frankfurt, Hamburg oder Berlin beliefert wird, sondern egal, wo man in Deutschland wohnt.
Wenn wir uns jetzt diese Themen angucken, die Sie bearbeiten, woher holen Sie sich Ihre Kompetenzen, damit Sie diese Themen, die Sie vorher noch nicht kannten, letztendlich auch qualitativ gut bearbeiten können?
Also ich habe ja lange Jahre im Ausland gelebt, also zwischen Kreissaal und Hörsaal und Plenarsaal war da doch einiges. Ich habe vor allen Dingen an auch sehr guten Universitäten studiert. Ich habe an Sciences Po in Paris, ich habe an der Columbia University in New York meinen Master gemacht. Ich habe promoviert an der Universität Mannheim, war ein Jahr in Oxford und hatte auch während diesen Jahren immer wieder viele Kurse auch eben zu Volkswirtschaft, VWL. Habe studieren dürfen bei Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger für Ökonomie, auch andere gute, Dominik Struskan. Ich glaube, ich habe das ganz gut gelernt. Aber natürlich ist es nicht das Gleiche wie die Praxis, aber ich möchte einfach nur betonen, dass ich das in meinem Studium durchaus in vielen Bereichen, zum Beispiel internationales Handelsrecht auch gemacht habe und viel dieser Themen mich schon länger deswegen auch beschäftigen. Und die Frage von Ihnen, woher hat man deswegen seine Netzwerke? Ich habe ein breites internationales Netzwerk mit vielen Experten und natürlich auch viele Kontakte in die Unternehmenswelt hinein. Und dann fragt man einerseits ganz klassisch diejenigen, die betroffen sind. Was haltet ihr davon? Wie würdet ihr das machen? Dann fragt man unabhängige Experten, die nicht direkt betroffen sind, aber die natürlich zu den Themen arbeiten, sich auskennen. Und dann muss man die unterschiedlichen Interessenlagen zusammenbringen. Das ist ja die Aufgabe von Politik, dass wir die Dinge durchdringen können, dass wir aber auch die unterschiedlichen Perspektiven analysieren, schauen, wo gibt es Möglichkeiten, sie zusammenzubringen, das Beste draus zu machen. Und das ist die Aufgabe, die wir als Politiker haben. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir bei uns im Ministerium auch wirklich Top-Leute haben, die im Zweifel für jedes Detail auch eine Antwort haben, die auch genau nochmal wissen, wo jeder sitzt. Dafür haben wir ja auch die Beamten in den Ministerien. Das ist die Aufgabe, die dort liegt. Und wir haben die Aufgabe, dann eben die Dimensionen zusammenzubringen, kluge Politik draus zu machen, langfristig mitzudenken, Risiken zu sehen, Chancen, Potenziale rechtzeitig zu erkennen, sie zu fördern.
Ja, ich wollte Ihnen da auch jetzt nicht fehlende Kompetenz unterstellen, um ehrlich zu sein.
Es passiert ja momentan häufig, dass man sagt, na, die können ja alle nichts. Da denke ich immer,
Tatsächlich, auf diesen Vorwurf würde ich gern gleich noch eingehen und die Pauschalisierung sozusagen schon mal so als extra Thema nehmen, weil ich persönlich glaube, dass diese Pauschalisierung unter anderem eines der großen Demokratieprobleme ist, die wir gerade haben, also dass man nicht differenziert auf Probleme draufschaut. Aber kann man sagen, als Spitzenpolitikerin ist irgendwie das, was man mit das Wichtigste, was man können muss, neben Kommunikation und solchen Themen, ist zu plausibilisieren. Ist das eigentlich, was mir gerade hier auf den Tisch gelegt wird, was mir gerade XY erzählt, macht das eigentlich Sinn oder versucht ihr mir einen vom Pferd zu erzählen?
Ich finde, die Hauptaufgabe, die wir haben, ist in einem Land die unterschiedlichen Interessen, die immer bestehen, die auch immer bestehen werden, in eine Balance zu bringen, sodass sie dem Gemeinwohl dient. Das ist die Aufgabe, dafür werden wir gewählt. Dann gibt es jeweils unterschiedliche Ausrichtungen, Gewichtungen, aber das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, dass man die Akteure an einen Tisch bringt mit ihren jeweiligen Positionen und dann eben natürlich überprüft, stimmen die Zahlen, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus, wie wird das woanders gehandhabt. Ja, man kann sich ja auch außerhalb Deutschlands manchmal inspirieren, soll vorkommen. Und dann eben gemeinsam mit den betroffenen Akteuren schaut, wie man eine gute Lösung finden kann. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber finde ich, ist eine Sache, die den Kern der Demokratie ausmacht. Und ein Teil davon ist natürlich der Faktencheck oder Plausibilisierung, dass man eben überprüft, stimmen die Angaben, stimmen die Perspektive oder die Annahmen für die Zukunft, stimmen die Zahlen.
Ja, Sie haben gerade gesagt, diese sozusagen die pauschale Unterstellung, die können ja alle nix, ist gerade en vogue, das zu tun. Wenn wir jetzt im Januar 2024 mal so aus dem Fenster schauen, quasi und versuchen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist da draußen eigentlich die Stimmung? Wie sehen Sie es? Also wie würden Sie die aktuell politische Situation in Deutschland einschätzen? Ist es so heiß und aufgeregt, wie es gerade scheint, wenn man irgendwie die Tagesschau schaut? Oder ja, wie sehen Sie das?
Ich glaube, die Situation ist beunruhigend, auch weil einfach die Welt, in der wir gerade leben, keine ist, die einem besonderen Grund zur Ruhe gibt. Ja? Und wir natürlich bei uns in Deutschland ein großes Nachholen gerade auch durchführen von Infrastrukturmaßnahmen, ja, nicht nur Energiewende, sondern auch bei der Digitalisierung, bei der Reform der Bahn, ja, also viele Dinge auch nachholen, die liegen gelassen wurden und das gleichzeitig machen in einer Welt, die offensichtlich schwieriger geworden ist. Für mich ist das eine Zäsur gewesen mit dem putinschen Angriffskrieg auf die Ukraine, das gab einen davor und einen danach. Jetzt haben wir noch den Konflikt, den Krieg im Nahen Osten mit all den Auswirkungen auch auf die Wirtschaft, auf den Verkehr. Und deswegen ist es natürlich eine schwierige Situation in Situationen von Umbrüchen, wie sie geopolitisch international stattfinden, von Unruhe, ja, ist das häufig der Nährboden auch für Populismus und für eine Sehnsucht nach dem Einfachen. Das ist ja auch erstmal, finde ich, immer total nachvollziehbar, menschlich nachvollziehbar. Geht einem ja selber auch so, dass man sagt, komm, das muss doch jetzt irgendwie einfach mal so gehen. Aber wir andererseits in genau dieser Situation mehr Differenzierung brauchen eigentlich denn je, um der Aufgabe gerecht zu werden. Und das ist keine einfache Sache. Und dann haben wir zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eine Dreierkoalition. Das ist auch nicht einfach.
Man hört das.
Und ich hoffe, dass es uns jetzt dieses Jahr auch wirklich klappt, ruhiger zu regieren, weil man natürlich in unruhigen Zeiten sich auch eine ruhige Regierung wünscht, die gut durchsteuert und die Bedingungen verbessert für alle. So, das ist der Anspruch und ich hoffe, dass wir dem dieses Jahr auch besser gerecht werden.
Ja, ich nenne sie mal die etwas hitzige Situation im Lande, politisch ein bisschen aufgeheizt. Sie haben gerade gesagt, Sie müssen sich aktuell auch als Ampelregierung auseinandersetzen mit Themen, die vorher liegen gelassen wurden. Und ja, ganz lieben Gruß an die CDU-Fraktion wahrscheinlich und ihren Koalitionspartner SPD. Aber sie haben auch die Themen, dass sozusagen die externen Effekte da sind, sprich irgendwie Auswirkungen von Corona sicherlich auch noch, plus der Angriffskrieg der Russland gegen die Ukraine. Jetzt ist es so, natürlich, wenn das, was passiert ist, ist passiert, damit das kann man nicht ändern und leider Gottes haben ja auch welche Bemühungen auch immer nicht dazu geführt, dass jemand wie Putin sich aus der Ukraine zurückzieht, leider Gottes. Wenn wir gucken auf die Themen, die sozusagen direkt beeinflussbar sind, auch bei Ihnen im Ministerium, in der Regierung, in der Koalition, was würden Sie sagen, die letzten 2 Jahre so im Rückblick, gab es was, wo Sie auch sagen, Sie haben die Stimmung vielleicht auch ein bisschen befeuert sozusagen durch Fehler, die gemacht wurden? Können Sie, weil Sie gerade sagten, Sie auch jetzt in Zukunft ruhiger regieren, wenn Sie so 2, 3 Sachen rausgreifen würden, wo Sie sagen, dieses oder jenes, das hätten wir irgendwie definitiv anders machen müssen, beziehungsweise das machen wir jetzt definitiv in den nächsten 2 Jahren anders?
Also vielleicht zu Ihrem ersten Teil, da haben Sie gesagt, das, was in der Ukraine passiert, können wir nicht beeinflussen. Da würde ich widersprechen, weil es natürlich auch stark davon abhängt, was wir machen in Deutschland, wie wir die Ukraine unterstützen, wie wir als Europäer die Ukraine unterstützen. Das gehört übrigens zu den Dingen, die ich finde, diese Regierung ganz gut hinbekommen hat, dass wir es nicht nur geschaffen haben in Deutschland, hier ja 100 Milliarden in unsere Verteidigungsfähigkeit zu investieren, als auch die Ukraine konstant zu unterstützen. Man kann immer noch darüber diskutieren, ob es nicht noch stärker möglich wäre. Wir haben es auch geschafft, dass Europa darüber nicht zerfallen ist, also dass die Europäische Union sich nicht zerlegt hat darüber. Das war zu Beginn des Krieges, fand ich, war das alles andere als sicher.
Ja.
Wenn man vielleicht mal in 10, 20 Jahren zurückblickt, wird man vielleicht auch den Teil der Koalitionsarbeit mehr würdigen können.
Mir ging es mit der Frage oder mit der Aussage auch eher darum, dass jemand wie Putin sozusagen jetzt nicht aus Berlin heraus steuerbar ist.
Ach so, nein, absolut nicht.
Und deshalb als externer Faktor über das Thema Ukraine haben wir sowohl mit Ihrem Kollegen Hofreiter, aber auch mit Kollegen aus anderen Parteien schon häufiger hier gesprochen.
Nee, ich wollte es auch gar nicht. Ich denke immer nur, dass es so wichtig ist, dass wir diesen Krieg nicht vergessen, dass er auch etwas mit uns zu tun hat und wir darüber auch eine Verantwortung haben. Aber klar, ist Putin nicht über das Kanzleramt zu steuern. Und zu Ihrer Frage, ich habe es ja schon gesagt, ich finde, es gab zu viel öffentlichen Streit innerhalb der Ampel. Man hat sich geeinigt und sofort ging wieder einer raus und sagte, nee, es gilt aber nicht. Das gibt einem ja auch nicht wirklich Vertrauen in so eine Regierung, dass man nicht das Gefühl hat, die einigen sich und dann ist es eine Einigung. Ich glaube, das gab es bei ein paar Dingen. Ich hoffe, dass uns das jetzt in diesem Jahr besser gelingt. Und dann gab es ganz viele Dinge, die auch gut gelaufen sind, die, sag ich mal, die Dinge, über die wir uns nicht gestritten haben, waren eigentlich die guten. Die haben auch gar nicht immer alle unbedingt mitbekommen. Ich sag mal, meinen Bereich, die Digitalisierung der Energienetze, ja, Smart Meter, auch so eine Sache, wo man sagt, Gott, warum habt ihr das eigentlich jetzt erst angefangen und nicht schon 10 Jahre früher, wie die Briten oder die Balken, ja. Aber gut, besser spät als nie. Da gab es nie Streit drüber. Also es war uns immer, war uns allen klar, es ist eine Riesenaufgabe, Modernisierungsaufgabe, die haben wir jetzt und das machen wir jetzt. Und dadurch dann auch Bürgerinnen und Bürger billiger wieder Strom haben können, weil sie flexible Tarife nutzen können, den Strom dann nutzen, wenn er billig ist, also auch wirklich vielen was bringen wird. Das sind die Dinge, über die wir uns nie gestritten haben und wo es uns aber auch nie gelungen ist, das dann positiv wirklich, glaube ich, nach vorne zu bringen und zu erklären. Und beides, sowohl der Streit als auch das besser erklären, was überhaupt auch läuft, sind, finde ich, zwei Dinge, bei denen wir noch auf jeden Fall Luft nach oben haben.
Ja, tatsächlich hat Marco Buschmann bei uns, der Bundesjustizminister, genau auch das gesagt. Das läuft an der einen oder anderen Stelle irgendwie durchaus ruckelig, aber wir haben so viel geschafft. und dann noch so ein bisschen irgendwie, mir noch ein bisschen Medienkritik mit untergeschoben, so nach dem Motto, die Medien müssen ja auch mal berichten. Aber das war nur ganz sanft.
Ich würde es gar nicht auf die Medien beziehen. Ich finde, das liegt ja auch an uns selber. Wissen Sie, wir haben ja auch nur 24 Stunden am Tag. Und wenn wir davon 20 Stunden zum Streiten benutzen und das in die Medien geben, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass danach da kein Raum mehr ist für die guten Sachen, die gelungen sind. Also deswegen, na, ich meinte das wirklich als auf uns selber die doppelte Aufgabe für uns.
Ja, dann lassen Sie noch mal gucken, es gibt so ein paar Themen, Stichwort Heizungsgesetz, können Sie wahrscheinlich überhaupt nicht mehr hören. Irgendwie kommt Ihnen aus den Ohren raus wahrscheinlich. Oder auch das Thema Grundsicherung, wo ja auch innerhalb Ihrer Partei durchaus irgendwie am Kabinettstisch intensiv gerungen wurde, wenn ich das richtig verstehe. Also der Herr Habeck war dafür, die Frau Paus hatte da irgendwie so ein bisschen einen anderen Blick drauf. Worauf ich hinaus will jetzt ist, wenn solche Themen auftreten, was viele Bürgerinnen und Bürger vielleicht nicht verstehen ist, Wo kommt's her? Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel man macht so ein Gesetz, wo man sagt, bestimmte Wohngebäude, die wenn da eine alte Heizung rauskommt, kommt halt eine neue rein, das muss dann auch irgendwie eine Wärmepumpe sein und am Ende gibt's da einen riesigen Streit draus, wo man sagt, so vom Grundgedanken her kann da ja durchaus irgendwie, kann ja richtig sein. Irgendwie, warum kriegt man sich sozusagen, warum rutscht so ein Thema in eine verbale Prügelei fast schon irgendwie zwischen FDP, Grünen und die CDU, irgendwie CDU, CSU von außen haut halt auch immer noch mal drauf, wo man sich so sagt, das ist ein Thema, da gibt es Fakten, die kann man irgendwie aufschreiben, vielleicht macht man auch nicht alles richtig, aber dass da so ein massiver Kampf draus geworden ist, woher kommt das?
Ja, das sind ja sehr gute Fragen. Und ich glaube, es gibt auch nicht die eine Antwort, sondern es ist ein Strauß an Antworten, der dazu beigetragen hat. Was ich im Nachhinein immer wieder gemerkt habe, ist, dass die Informationen, die in der Breite bekannt sind über zum Beispiel die Wärmepumpe, relativ gering waren. Also dass ich schon auch gemerkt habe, dass für viele das einfach eine sehr neue Technologie ist. Auch da kann man den Leuten erzählen, die existiert aber schon seit 10 Jahren in vielen anderen Ländern und in den skandinavischen Ländern noch mehr als bei uns. Und da ist aber auch kalt. Aber lief ja auch vieles an Man braucht dafür irgendwie ein komplett isoliertes Haus und es geht nur mit Fußbodenheizung. Also da waren ja auch unglaublich viele Sachen, die erstmal, wo man gemerkt hat, na, übers E-Auto haben wir irgendwie jetzt 10 Jahre diskutiert. Deswegen noch nicht jeder dafür, aber so ein Grundverständnis, wie so ein E-Auto funktioniert, kann man irgendwie voraussetzen. Oder was, dass es es gibt und dass es irgendwie fährt, so. Und das war, fand ich, nochmal anders bei der Heizungsdebatte. Und ein zweiter Punkt war auch, dass wir natürlich die Debatte nicht von uns aus anfangen konnten, indem eben dann ein abgestimmter Vorschlag aus der Regierung vorgestellt wurde, sondern erinnern Sie sich ja, dass es geleakt wurde und sofort ja mit der Falschaussage, da kommt jemand und reißt euch die funktionierende Heizung aus, was ja nie drin stand. So, und das sind ja die Punkte, wo man dann in Rückenlage anfängt zu argumentieren und dann sind da sicherlich auch Fehler gemacht worden. Also möchte gar nicht sagen, es liegt immer nur in anderen. Da sind auch eigene Fehler gemacht worden, hat Herr Habeck ja auch mittlerweile selber zigfach gesagt, würde, hat er auch Fehleinschätzungen gehabt und Dinge. Aber natürlich ist das, gibt es auch Interessen daran, natürlich dann das ganze Thema nochmal hochzuziehen und schwieriger zu machen. Und ich bin ganz froh, dass wir jetzt ja da auch einen guten Weg gegangen sind und einen guten Weg gefunden haben. Und dass es sich jetzt ja auch wirtschaftlich, sieht man ja auch, dass da viele davon auch profitieren. Aber ja, das war bestimmt kein Glanzstück. Aber die Faktoren, ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, es war der eine Faktor, sondern eben ein Strauß von Faktoren.
Ja, das ein Strauß von Faktoren macht es ja aber dann auch immer schwieriger, sozusagen in der Zukunft all diese Faktoren zu vermeiden, weil je komplexer das Thema ist, also auch in dem Fall halt die Fehlerursache sozusagen, desto schwieriger ist sie zu lösen. Eine Frage, die ich gern Kolleginnen und Kollegen von Ihnen stelle, ist, wenn Sie hier in Berlin die Politik machen, so wie Sie sie machen, mit allen positiven Seiten, mit allen negativen Seiten und im Zweifel halt bei vielen Leuten draußen, zumindest so wie es jetzt gerade, die Stimmung ist, eher die negativen Sachen ankommen, eher das Gefühl entsteht, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, die können auch alle nichts oder die wollen auch alle nicht oder die sind eh auch alle gekauft. Was auch immer man dafür pauschale negative Themen dann hochkochen lässt. Wenn Sie dann in Ihrer täglichen Arbeit, wenn Sie dann so ein Gesetz schreiben, ist Ihnen bewusst, dass Sie das eigentlich noch besser machen müssen, weil im Zweifel, wenn es nicht funktioniert, hat es ja auch negative Auswirkungen auf unsere Demokratie, auf unser demokratisches System. Weil am Ende des Tages interessiert es ja auch nicht, ob irgendwie Frau Paus irgendwas schlecht fand oder ob Herr Habeck irgendwas gut fand oder Herr Lindner oder wie auch immer. Am Ende des Tages landet das Kreuz am rechten oder linken Rand des Wahlzettels, wo wir es ja alle als Demokraten nicht haben wollen eigentlich. Und neben den externen Faktoren, nenne ich sie mal, gibt es ja bestimmt auch einen Faktor Qualität der politischen Arbeit, die das Wahlverhalten beeinflusst. Ist das in den Köpfen der Entscheidungsträger hier in Berlin präsent?
Also bei mir auf jeden Fall. Ich kann jetzt aber auch nicht für alle sprechen. Aber klar ist die, habe ich ja gesagt, die Art zu regieren. Das eine ist eine Frage des öffentlichen Streites, der Ruhe, der Perspektive, die da reinkommt. Und handwerkliche Fehler, oder ich benutze das übrigens ungerne, weil Handwerker meistens super Arbeit machen und deswegen den Begriff eigentlich, ja, versuche nicht zu benutzen, aber das ist so der Standardbegriff. Aber dass man halt Fehler macht, das ist ja klar, dass man es vermeiden sollte. Andererseits zu versprechen, es werden nie wieder Fehler passieren, hielt ich auch für falsch. Das, vor allen Dingen, wenn das in Notsituationen sind, in Krisensituationen sind, dann kann auch mal ein Fehler passieren. Ich finde, was sich dann wichtig ist, dass man sehr schnell revidieren kann, dass man nicht darauf pocht und mit dem Fehler gegen die Wand fährt, sondern dann rechtzeitig sagt, so jetzt Leute, offensichtlich was schiefgelaufen, müssen wir nochmal revidieren. Und das ist, was dann dazu kommt, finde ich. Und das aber auch in einer Ruhe und mit einem klaren Kompass, der auch argumentieren kann, warum das so gelaufen ist. Und ansonsten, finde ich, ist dieses Verständnis für die Herausforderungen, die wir schon wirklich gerade haben. Und Demokratie ist eben dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Interessen. Ich meine, Sie haben vorhin gesagt, dass wir jetzt heute im Bundestag sind. Es liegt daran, dass heute der Trauerakt war für Herrn Dr. Wolfgang Schäuble. Und wenn ich eins von ihm gelernt habe, ist, dass eben Demokratie aus Kompromissen lebt und dass Demokratie nicht bedeutet, das, was ich will, setzt sich durch. Und wenn es sich nicht durchsetzt, ist es keine Demokratie. Und das ist dieses Verständnis, was, glaube ich, generell uns wieder, wir auch wieder hervorheben müssen, dass es nicht eben immer nur in ich gewinne, du verlierst und wer verliert, ist dann gegen die Demokratie. Das ist gefährlich. Und ja, ich glaube, dieser Balanceakt zwischen wir müssen besser werden, eindeutig. Da haben wir auch eine Verantwortung. Und gleichzeitig muss jede Bürgerin und jeder Bürger auch Teil dieses Verteidigens der Demokratie sein. Das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel. Aber klar, in meiner Position haben wir da eine Verantwortung, auch in den Bereichen besser zu sein.
Also ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger zu einem großen Teil in Deutschland die Demokratie auch verteidigen, hat man gerade am letzten Wochenende gesehen, als Zehntausende auf den Straßen waren. Was aber auch ein Punkt ist, vielleicht abschließend zu diesem ganzen Heizungsgesetz-Thema. Ich habe sowohl mit Immobilienmaklern gesprochen, ehrlicherweise, weil ich selber irgendwie auch auf der Suche war, und habe die Themen angesprochen und bin jetzt auch aus dem Bekanntenkreis mehrfach darauf angesprochen, als ich sagte, ich bin jetzt hier bei Ihnen. Und ein Thema kam immer raus, die gesagt haben, naja, ist denen, also denen in Anführungsstrichen, eigentlich bewusst, was dieses ganze Theater auch mit den Immobilienpreisen gemacht hat. Und mir hat dann einer so vorgerechnet und hat gesagt, ja, guck mal irgendwie, im letzten Jahr die Zinsen waren hoch, irgendwie das war nicht positiv für den Wert von Immobilien. Dann gab es halt irgendwie Lieferschwierigkeiten wegen Corona-Ukraine. Und dann gab es diesen ganzen Zirkus, den die Bundesregierung da verursacht hat mit ihrem Heizungsgesetz, was auch nochmal so ein Drittel war. Das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass draußen, zumindest jetzt für meinen Heimatmarkt, in Anführungsstrichen Hamburg gesprochen, die Leute kaum noch ein Haus kaufen wollten, was älter war als 5, 6, 7 Jahre, weil alle Angst hatten, wenn ich muss da irgendwas sanieren und ich weiß gar nicht was. Und das ist so ein Chaos da in Berlin. Jetzt nacke ich mir hier einen teuren Kredit auf, kaufe die Bude und dann legen die in Berlin wieder einen Hebel um und dann bin ich pleite. Also ich habe das jetzt sehr flapsig und pauschal formuliert, aber in diesen Gesprächen hatte ich so den Eindruck, ja stimmt, irgendwie, das mal so ist so ein Beispiel dafür, wie es Berliner Entscheidungen auch hart im Leben der Menschen vor Ort ankommen. Und wenn sie so ein Häuschen haben und kriegen es jetzt für einen 6-stelligen Betrag weniger verkauft, ist ja irgendwie auch doof.
Absolut. Also zu der Frage, sind die Auswirkungen auf Immobilienmärkte mitgedacht worden? Natürlich, wenn Sie über Häuser reden, kommen Sie auch nicht drum rum und richtigerweise kommen Sie nicht drum rum. Und natürlich hat das hohe finanzielle Implikationen, das ist das eine. Deswegen gibt es ja auch die Förderprogramme, die ja dann auch nochmal justiert wurden. Was ich richtig fand, dass man noch eine Sozialkomponente eingeführt hat, dass man noch Kredite, so das ist alles richtig. Und dann gibt es den zweiten Teil, dass natürlich in Deutschland auch lange immer Neubau und weniger Sanieren gefördert wurde. Und das war auch einer der Punkte, die zum Beispiel viel aus der Immobilienwirtschaft kam, zu sagen, helft uns doch auch mal dann beim Sanieren, auch dafür extra Programme. Und wir haben deswegen ja genau aus dem Grund nochmal zusätzlichen Fokus auch auf Sanieren gelegt, weil eben viele uns genau diese Realität gespiegelt haben, die gesagt haben, wenn die Leute wissen, sie kriegen staatliche Unterstützung fürs Neukaufen, bei den älteren Häusern wissen sie nicht, ob sie da was kriegen, warum, dann kauft das keiner mehr. So, deswegen haben wir genau diesen Sanieren-Punkt, der kam von ganz vielen auch aufgegriffen. Und der dritte Punkt, den ich bei Ihnen jetzt raushöre, ist diese, können wir uns eigentlich darauf verlassen, dass was länger als ein halbes Jahr gilt? Ja, also so haben Sie es nicht gesagt, aber so habe ich es jetzt rausgehört. Ja, das finde ich ist ein sehr berechtigter Punkt mit der sowohl bei der Digitalisierung übrigens als auch bei dem Thema, wie kommen wir zu einer Wirtschaft, die auf diesen Planeten passt, dass das natürlich immer Teil der politischen Debatte ist. Aber Unternehmen, egal ob die jetzt im Immobiliensektor sind oder in einem anderen Bereich sind, einfach die Klarheit brauchen für ihre Investitionen über 10, 20, 30 Jahre. Und wenn die das Gefühl haben, ey, in 2 Jahren ändert sich eh alles wieder und dann in 4 Jahren auch wieder, dann kann man gar nicht mehr gescheit entscheiden als wirtschaftlicher Akteur. Und das finde ich ist eine hohe Pflicht an uns alle, eben sehr sorgfältig zu überprüfen, wenn man was ändert, und eben auch eine Sicherheit zu geben für zukünftige Entscheidungen. Und deswegen gibt es ja gerade jetzt zum Beispiel auch Vorschläge, die von den Wirtschaftswissenschaftlern, vielen Ökonomen, die sagen, warum macht ihr nicht auch so einen Sonderfonds für die Modernisierung unserer Infrastruktur, der Modernisierung unserer Wirtschaft, die im Grundgesetz verankert ist und deswegen rausgenommen wird aus diesem, es ändert sich potenziell alle 2, 3 Jahre, sondern dass alle wissen, diese Investitionen tätigen wir jetzt, weil die Brücken saniert werden müssen, egal wer jetzt regiert, ja, die so, und dass man dadurch eine Sicherheit hat, dass wir uns darauf gemeinsam als Demokraten alle einigen. Das sind Aufgaben, die wir alle haben, damit dieses Land vorankommen kann und dadurch eine stärkere Klarheit in der Perspektive für alle Akteure entsteht. Das finde ich den total berechtigten Punkt, wo wir auch alle, finde ich, als Demokraten eine Aufgabe haben, bei allem Streit trotzdem nicht immer wieder zu vergessen, wo wir eigentlich gemeinsam hinwollen und diese Ziele auch gemeinsam klar zu artikulieren, damit alle sich daran auch orientieren können.
Ja, und dann beschließen sie Sparmaßnahmen und einer der Erste, der bei den Demonstrationen der Bauern sagt, ja nee, das mit dem Diesel irgendwie, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, ist ihr Parteikollege Cem Özdemir dann. Da muss ihnen noch der Hut hochgehen, oder?
Ich war in den Verhandlungen nicht beteiligt, aber ich konnte diesen Aspekt zu sagen, Leute, das ist vielleicht ein bisschen viel bei einer Berufsgruppe und lass uns nochmal überprüfen, ob das überhaupt umsetzbar ist, auch bei den Kfz-Punkten. Da gab es ja auch dann hinterher einen guten Grund, das anders zu machen. Und er ist der zuständige fachliche Minister, dass er diese Position äußert als Vertreter der Landwirte. Da geht mir nicht die Hutschnur hoch, sondern da kann ich ja nachvollziehen. Und aber natürlich ist es so, dass wenn Sie einen Haushalt haben, in dem bei einem Teil des Haushalts, bei dem Klima- und Transformationsfonds, also ist technisch nicht direkt der Haushalt, aber sozusagen ein relevanter Geldtopf, eben die Finanzierung wegbricht, dass das Auswirkungen hat, ist so. Und ich hoffe, dass wir in der demokratischen Diskussion gemeinsame Wege finden, wie wir wirklich unsere Infrastrukturen modernisieren können. Ja, was hat die KfW berechnet? Allein die Schulen auf kommunaler Ebene 49 Milliarden Sanierungsbedarf. Ja, das sind ja Summen, die kann ja, ist echt schwierig zu stemmen. Dann haben wir noch keine Brücken, da haben wir noch nicht die Bundesbahn, da haben wir auch noch nicht den 5G-Ausbau. Also das sind ja noch viele Aufgaben, die, oder noch nicht die Schleusen im Neckar saniert, ja, geschweige denn ausgebaut. Also das sind so große Aufgaben, dass wir darüber einen gemeinsamen Weg finden, wie man das finanziert. Und zwar eben so gestreckt, dass die Last auch über all jene Generationen verteilt ist, die davon auch profitieren, ja, weil was haben die nächsten Generationen davon, wenn sie eine komplett marode Infrastruktur erben?
Ja, jetzt ist ja das dann auch so ein Thema für die auch häufig diskutierte Schuldenbremse wahrscheinlich, die wir im Grundgesetz haben, die jetzt zumindest eine große Rolle gespielt hat beim letzten Haushalt, dass es da dieses zumindest wahrgenommene Chaos gab. Heißt das, Sie würden auch sagen, die Schuldenbremse, die sollte reformiert werden, also zum Beispiel, dass man Investitionen, also für echte Investitionen auch noch verstärkt Schulden aufnehmen kann. Und wenn ich es richtig verstehe, müsste man das ja dann auch sozusagen mit der Opposition zusammen machen. Heißt das, führen Sie Gespräche mit CDU, CSU über solche Themen oder ist das eher was jetzt mittel- und langfristig im Raum steht?
Also für mich ist die Debatte etwas anders gelagert. Ich sehe einfach die Investitionsbedarfe, die wir in Deutschland haben. Ich habe gerade ein paar genannt, aber die Liste ist noch länger, die von der Kommune über Land, über den Bund zu treffen sind. Und die ja jede Regierung, egal welcher Farbe, zu bewältigen hat, auch jede Landesregierung, jede Kommune vor Ort, ja, Schwimmbad sanieren, die Gemeindezentrum sanieren, egal wo sie anfangen, die Krankenhäuser, die Krankenhausfinanzierung, einfach große, große Aufgaben. Und es gibt unterschiedliche Wege, wie man diese Finanzierung sicherstellen kann. Ich glaube, es gibt ein Bewusstsein, ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass es extrem schwierig ist, diese hohen Summen aus dem jährlichen Haushalt alleine zu finanzieren. Und dann gibt es unterschiedliche Wege, die werden ja gerade diskutiert. Das eine ist, die Schuldenbremse zu stärken, indem man eben sie auf die Krisenhaftigkeit unserer Zeiten hin anpasst, auf die Bedarfe für die nächsten Generationen, auf einen präventiven Gedanken, sei es jetzt bei einem Militär oder eben auch im Energiebereich. Und andere Vorschläge, ich habe vorhin erwähnt, dass man auch da nochmal einen Fonds macht. Ich bin ja ehrlich gesagt sehr offen. Ich sage, wir haben diese Herausforderung, wir müssen Wege finden, um unsere Freiheit und die Freiheit der nächsten Generation zu verteidigen. Und ich führe übrigens dazu viele Gespräche, weil es ja auch alle Ebenen betrifft. Also wenn Sie mit Ihrem Bürgermeister vor Ort darüber sprechen, der sich darum sorgt, ob die Stadthalle noch saniert werden kann und woher das Geld kommt, oder eben in der Landespolitik. Und da ist ja, hat man ja alle politischen Farben. Und deswegen hoffe ich, dass man da auch am Ende gemeinsame Antworten finden kann. Und natürlich ist die Aufgabe eine, die jetzt auch nicht innerhalb von 24 Stunden geklärt wird.
Das ist schade, aber das ist ja bei den meisten Aufgaben, die anstehen, der Fall.
Ja, ich sage nur, wir müssen einfach als Demokraten diese Debatten führen und müssen uns auch dabei gemeinsam die Fakten anschauen, wie sie sind und sagen, das sind die Bedarfe. Dann kann man auch mal darüber streiten, ob man am Ende jedes Gemeindezentrum noch haben will. Ich bin da immer ein großer Fan dafür. Ich bin da wirklich davon überzeugt, dass eine gute Versorgung in der Fläche, wo man sich treffen kann, dass es Orte gibt, wo man gemeinsam sich austauschen kann. Wir hatten vorhin ja auch im Schwarzwald oder im Bayerischen Wald, ja, auch dort, finde ich, braucht es genau diese Orte. Ich bin da jemand wirklich, der da der Meinung ist, wir brauchen eine gute öffentliche Infrastruktur und dass das auch ein Grund ist, warum man als Gemeinschaft zusammenlebt, dass man sich diese Orte eben auch gemeinsam leistet. So, und das sind die Punkte, die man natürlich dann politisch diskutieren muss, aber ich hoffe, dass wir da gute gemeinsame Antworten finden und darüber nicht uns komplett auseinander dividieren.
Ja, also ich hoffe das auch. Also einerseits, weil ich die Infrastruktur auch gut finde und nicht nur irgendwie in den südlichen Wäldern, sondern auch im schönen ländlichen Mecklenburg-Vorpommern.
Überall, das war ja, Sie hatten es ja nur vorhin als Thema. Sozusagen,
das, ich wünsche es mir insbesondere für das ländliche Mecklenburg-Vorpommern, aber das ist ja irgendwie subjektiv. Nein, klar, also es ist ja wichtig, dass Sie da Kompromisse finden, dass Sie die Themen voranbringen. Insbesondere ja auch, weil wir haben vorhin ja schon den rechten und linken Rand angesprochen, wo sonst die Wahlkreuze landen. Und das wünschen wir uns ja alle nicht. Das wäre das sozusagen.
Wir haben ja auch keine Antworten. Also ich meine gerade, wir hatten vorhin die Bauerndebatte. Ich meine, die AfD sagt in ihrem Grundsatzprogramm, dass sie generell gegen Subventionen bei der Landwirtschaft ist. Also sie sagen einfach, alle Gelder streichen. Aber stellt sich hin an die Seite der Bauern und sagt und kämpft jetzt für die eine Subvention, was irgendwie absurd ist, während sie eigentlich will, dass man ihnen alle Subventionen streicht. Oder Frau Weidel, die sagte, wir gehen aus der Europäischen Union, aus dem Binnenmarkt raus. Ja, wo ich denke, irre, unsere arme Wirtschaft, ja, ist so ein relevanter Markt, so wichtig, dass wir hier integrierte Ketten haben, da ganz zu schweigen von dem Frieden und was wir sonst noch alles durch die Europäische Union haben. Aber das sind ja keine, da werden ja keine Lösungen angeboten, sondern ja, da wird etwas suggeriert, was schon mit ihren eigenen Parteiprogrammen dann gar nicht mehr übereinstimmt.
So funktioniert leider Gottes Populismus.
So funktioniert Populismus, ja. Aber er darf ja nicht gewinnen.
Genau, er darf nicht gewinnen und verfängt aber gerade relativ stark. Deshalb ist meine Bitte, strahlen Sie Kompetenz aus und machen Sie kompetent die Themen. Weil ich glaube, dass das ist sozusagen die Basis, um gegen Populismus arbeiten zu können. Aber
da stimme ich Ihnen zu. Gute Arbeit.
Das sind wir, auf jeden Fall machen wir hier immer ein rotes Kreuz. Irgendwie sind wir einer Meinung beide in dem Gespräch. Aber wir haben jetzt viel über Politik und rechter, linker Rand und irgendwie, wie macht man ein Gesetz gesprochen. Aber Sie sind ja im Wirtschaftsministerium. Und wenn Sie jetzt auf die deutsche Wirtschaft gucken, was würden Sie sagen, wenn morgen der Minister an die Tür kommt und sagt, so jetzt Franziska, ich brauche mal von dir drei Vorschläge. Wie machen wir die deutsche Wirtschaft resilienter und insbesondere in welche Bereiche sollen wir stärken? Was wird da so aus der Pistole geschossen kommen? 1, 2, 3.
Unsere Aufgabe ist, dass wir die Innovationen und das Umfeld für Innovationen stärken. Das ist das, was wir in Deutschland gut können, dass unsere Universitäten mit den Unternehmen, den Großen und den Kleinen, tolle neue Dinge entwickeln und voranbringen können. Was wir dafür machen müssen, ist einerseits besser und mehr Kapital zur Verfügung stellen. Das ist wirklich eine große Aufgabe. Da sitzen wir auch gerade dran, indem wir in dem Bereich unsere Instrumente aufstocken, verbessern mit den Banken zusammen. Also der Zugang zu Kapital ist einer, übrigens auch dafür brauchten wir eine europäische Kapitalmarktunion. Das würde uns allen sehr helfen, wenn wir hier endlich europäisch vorankommen können. Das Zweite ist, wir müssen unsere Prozesse beschleunigen, entbürokratisieren. Das machen wir gerade im Ministerium. Wir haben das im Energiebereich jetzt gemacht. Da war unglaublich viel, ja. Also wann mal für welchen Stecker, welche Formulare für die Solaranlagen, Steuererklärung, was haben wir alles weggehauen. Wir haben jetzt auch sogenannte Praxischecks zum Thema Unternehmensgründung mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Das heißt, da gehen wir genau diesen Schritt zu sagen, welche Berichtspflichten können weg, wie können wir das Ganze beschleunigen. Und der dritte Punkt ist natürlich bei uns auch das Arbeitskraftpotenzial. Das ist ein Grund, warum wir ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz schon auf den Weg gebracht haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben Weiterbildungsgesetz und auch Förderprogramme auf den Weg gebracht, dass Menschen sich nochmal umorientieren können, nochmal eine zweite, eine dritte Chance bekommen, um dann eben auch arbeiten zu können. Und am Ende ist natürlich in Deutschland auch immer eine Frage der Energiepreise. Da sind wir jetzt wieder zuversichtlicher. Der Börsenstrompreis war jetzt gerade so niedrig wie seit Mai 2021 nicht mehr. Niedriger als wirklich schon seit langem. Und das gibt uns auch wieder die Zuversicht, dass wir hier wieder auf einem guten Weg sind. Und was mich auch zuversichtlich stimmt, das ist jetzt gerade der Bericht gewesen über die sogenannten Einhörner, also die Unicorns. Wo sind die Startups, die neuen, die ein großes Potenzial haben, sehr, also die sehr viel auch Kapital einsammeln konnten. Und da ist Deutschland in dem gesamten europäischen Umfeld an zweiter Stelle, hinter UK, aber vor Frankreich und anderen, haben wir 10 super Unternehmen. Und ich darf wirklich häufig vor Ort gerade sehen, welche super neuen Technologien, Methoden bei uns entstehen, die auch schon heute wirklich dann in die ganze Welt gehen. Das ist sehr beeindruckend und von daher ist mir da nicht ganz bange, auch wenn ich weiß, dass wir gerade in schwierigen Zeiten sind. Aber wenn wir die Innovationskraft in Deutschland stärken und erhalten, was da auch schon unglaublich Tolles passiert, dann glaube ich, kommen wir da gut voran. Und in meinem Bereich natürlich Handelsverträge, hier die Türen öffnen für neue Märkte, sich resilienter aufstellen, die Lieferketten diversifizieren, damit wir nicht so ja, verwundbar sind, wenn in der Welt mal etwas nicht so läuft, wie wir es uns alle erhoffen. Das sind, glaube ich, die Punkte, die da noch dazukommen. Aber der Grund ist unsere Innovationskraft.
Ja, Thema Innovation. Wie stark ist sozusagen in der Wirtschaftspolitik, in der Förderung, auch in den Grenzen, die man setzt, gibt es da, ich sag mal so, ideologische Grenzen, bestimmte Themen, die man nicht machen würde? Also nehmen wir mal das Beispiel Elektroautos versus Verbrenner. Ja, irgendwie letztes Jahr im Sommer diverse Interviews gelesen und im Prinzip war so die Idee, dass man sagt, Verbrenner soll es möglichst gar nicht mehr geben und alles soll elektrisch fahren. Ich bin kein Experte, was diese Themen angeht, aber ich habe mich immer gefragt, lese ich hier so ein Interview mit einem Toyota-Entwicklungschef, der sagt, naja, wir gucken uns schon das Thema grünen Wasserstoff irgendwie nochmal ein bisschen genauer an. Gibt irgendwie dann auch innerhalb ihrer Regierung Leute, die sagen, oh, wir wollen technologieoffen sein. Und jetzt mal so ganz einfach gefragt, warum sagt man nicht einfach, egal was für eine Karre du fährst, wie du sie fährst, solange wie die emissionsfrei ist, kannst du sie fahren. Warum gab es den Fokus? Ich glaube, die Ricarda Lang hat das irgendwie nochmal sehr stark versucht zu erklären. Ja, Elektro wird sich eh durchsetzen und deshalb stärken wir das jetzt auch nochmal ein bisschen mehr, als wir das vielleicht auch müssten oder so. Und mein Eindruck war immer, eigentlich soll alles 100% elektrisch sein. Und vielleicht ist es irgendwie möglich, dass es auch nochmal so grünen Wasserstoff in Fahrzeugen gibt. Aber das wird eh nicht funktionieren. Also lass das gleich mal mit weg verbieten. Habe ich das komplett falsch wahrgenommen oder war man tatsächlich fokussiert auf eine Technologie?
Die Aufgabe ist ja, einen Rahmen zu bieten, in dem das eben geschehen kann. Und bei der Elektromobilitätsfrage ist ja klar, dass es für die ganz normalen Autos, zumindest nach dem aktuellen Stand in unseren Gefilden, ja, wo wir jetzt nicht einen grünen Energieüberschuss haben, den wir dann sagen können, ja, wandeln wir den nochmal alles um in Wasserstoff, weil wir haben ja schon so viel grüne Energie, das ist ja nicht die deutsche Situation, wo man sagt, da, wo es heute schon mit Strom geht, ist ja wunderbar. Und dann gibt es Bereiche, wo es schwierig ist, wo man natürlich ja von dem LKW angefangen, mal gucken, ja, welche davon elektrisch sein werden, welche Wasserstoff betrieben. Spätestens, wenn man Richtung Schiffe, Luftverkehr kommt, ja, hat der Wasserstoff eine absolute wichtige Rolle und die Rolle zu spielen. Von daher waren wir haben gesagt, das ist alles elektrisch. Wissen wir auch, das wird vielleicht eines Tages, who knows, aber aktuell absehbar nicht so klappen. Und ich sag mal, was man bei der Mobilität nicht vergessen darf, ist ja, dass man eine Infrastruktur dafür braucht. Also für ein E-Auto braucht man eine Ladeinfrastruktur, sonst kann jeder immer nur von seinem Zuhause irgendwo hinfahren und wieder zurückfahren. Und zwar die Strecke, wie lange das hält und so. Das heißt, man braucht eine Ladeinfrastruktur. Das gilt übrigens auch für ein Wasserstoffauto, braucht man auch eine Ladeinfrastruktur. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was zahlt der Staat? Also zahlt er jetzt zwei Infrastrukturen? Wir hatten vorhin schon die Debatte, was kann man sich eigentlich leisten? Was muss sich der Staat an Infrastrukturkosten leisten können? Können wir uns das Ganze doppelt leisten? Macht das total Sinn? Und dort haben eben unsere Automobilhersteller ja dann selber auch gesagt, nee, die Effizienz von einem E-Auto ist so viel höher. Für ein normales Auto lasst uns die E-Ladeinfrastruktur aufziehen. Und das, finde ich, ist dann auch etwas, was wir gemeinsam eben zwischen Industrie und den Regierungen dann gemeinsam sprechen wollen, weil eben dieser staatliche Aspekt ja auch reinkommt. Von daher ist es eine Frage der Effizienz, der Förderung, was technologisch geht.
Das heißt, es ging eher darum, in welcher Infrastruktur arbeitet der Staat mit oder investiert. Aber es ging nicht darum, ich sag mal so, jetzt ein Automobilkonzern, der sich entscheidet, oh, wir wollen doch irgendwie Fahrzeuge mit produzieren, die mit grünem Wasserstoff fahren, denen irgendwelche Steine in den Weg zu legen, sondern die sollen machen, was sie, ja, ist privatwirtschaftlich, können sie ruhig machen, aber der Staat investiert dann in Infrastruktur für Elektromobilität. Habe ich das richtig verstanden jetzt?
Naja, das ist ja eben dadurch, dass der Verkehr nicht eine rein individuelle Entscheidung ist, sondern man braucht eine Infrastruktur. Dafür betrifft es uns ja alle gemeinsam. Ist ja nicht so, wie wenn Sie sagen, du hast den Fernsehbildschirm und dann kann der Nachbar einen komplett anderen haben, ist auch pups egal, sondern hat etwas Kollektives, Gemeinsames, dadurch, dass wir Straßen gemeinsam benutzen, dass wir Ladeinfrastruktur brauchen. Ja, das sind ja Punkte, die man gemeinsam diskutieren muss und innerhalb von einer Europäischen Union noch am besten so, dass sie kompatibel sind und nicht jedes Land die Antwort anders trifft, so, ja, damit sie auch weiter zwischen Deutschland und Frankreich easy sich bewegen können und dann nicht das Auto wechseln müssen, ja, so, das sind ja die Überlegungen, die man gemeinsam machen muss, wenn es darum geht, wie kommen wir nach vorne und auf dem Weg zu einer Wirtschaft, die nicht davon lebt, dass wir den Planeten zerstören. Und dann gibt es Technologien, die entwickelt werden und davon sind manche nach kürzester Zeit ziemlich effizient und andere haben das Versprechen, dass sie es vielleicht irgendwann auch erreichen, aber aktuell noch nicht. Und bei der Klimafrage ist ja auch die zeitliche Dimension eine relevante, dass wir eben nicht sagen können, naja, wenn wir in 50 Jahren die Antworten haben, reicht auch noch, sondern wir wollen ja jetzt auch schon Schritte gehen können. Und in der Gemengelage nimmt man dann natürlich die Technologie, die am weitesten ist, am effizientesten ist, von der man weiß, dass sie die Energie direkt nutzt, nicht nochmal umwandelt und dadurch Energie verliert. Und haben ja dann auch alle deutschen Autohersteller entsprechend auch bekräftigt. Und das bedeutet nicht, dass an alternativen Motoren ja auch noch gearbeitet wird, weil wir sie zum Beispiel im Schwerlastverkehr in anderen Bereichen auf jeden Fall brauchen werden und dafür natürlich auch zum Beispiel von dieser Regierung Fördergelder zur Verfügung stehen, um genau diese alternativen Flugkraftstoffe zu entwickeln, die Schifffahrt umzustellen, den Schwerlastverkehr. Da passiert ganz viel, was mit den nicht elektrisch sein wird.
Ja, ist auch, also ich will ja auch gar nicht über diesen Fokus auf Elektromobilität urteilen, schon mal gar nicht und gar nicht so intensiv diskutieren. Mir geht es nur darum, vielleicht war es auch nicht das allerbeste Beispiel, aber manchmal hat man ja bei bestimmten Themen eine Idee, wie sich die Welt entwickelt und dann entwickelt sie sich halt doch ganz anders und gerade so dieses unternehmerische Tun sorgt dafür, dass, wie Sie ja schon sagten, irgendwie, dass Produkte entwickelt werden, dass Technologien entwickelt wird, dass es Innovationen gibt. Und letztendlich ist es dann so, dass der Staat kann ja auch nur unterstützend und infrastrukturstellend dabei sein. Aber wahrscheinlich sitzt hier im ganzen Regierungsviertel niemand, der jetzt sagen kann, wie genau funktioniert jetzt eigentlich, also zumindest bei den politischen Entscheidungsträgern, wie funktioniert jetzt die Forschung im Bereich Atom oder Kraftstoff oder was auch immer tief im Detail. Das ist aber nicht notwendig. Mir ging es nur darum, dass man sagt, wir gucken auf Infrastruktur, wir versuchen Rahmenbedingungen zu stellen, aber wir sind jetzt nicht per se gegen das eine und für das andere, weil wir glauben, wir wissen, wie es in 30 Jahren aussieht oder so.
Nee, Sie müssen sich ja anschauen, was ist der Stand der aktuellen Technologie, wie entwickelt sie sich, was für Rahmenbedingungen braucht man dafür, die in dem Fall der Mobilität gemeinsame Rahmenbedingungen sind, nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. So, das sind die Aufgaben, die Sie haben und dann müssen Sie nach bestem Wissen mit den Unternehmen, die Ihnen dann auch sagen, das ist das, was wir heute schon können, das ist das, was wir in ein paar Jahren können, dann diese Entscheidung treffen und das sind zum gewissen Grad natürlich immer Abwägungsfragen und who knows, vielleicht gibt es in 40 Jahren nochmal wieder ein ganz anderes Auto, vielleicht, ja, ob wir fahren wahrscheinlich eh nicht mehr, ist wahrscheinlich autonomes Fahren und wahrscheinlich sieht es nochmal…
Fliegen mit der Drohne dann.
Oder keine Ahnung, was wir machen, wie wir uns fortbewegen. Ja. So, das wird man sehen und das ist ja auch das Schöne daran, dass sich diese Dinge entwickeln, aber sie müssen ja trotzdem jetzt Entscheidungen irgendwann treffen. Ne, wenn man Sachen immer rauszögert und nicht entscheidet und so, dann profitieren heute in dieser Welt meistens andere davon, die dann entscheidungsfreudiger sind und sagen, so, jetzt machen wir den Move und dann gehört uns der Markt.
Ja.
Und das ist auch nicht gut für unsere Wirtschaft.
Ja. Mitgenommen, lassen Sie mich noch auf das Thema Fachkräfte kommen, was Sie vorhin angesprochen haben. Eines meiner Lieblingsthemen ist die Kinderbetreuung am liebsten rund um die Uhr und kostenlos für alle. Diskutiere ich häufiger hier im Podcast. Und ich persönlich würde ja glauben, da ja leider Gottes hauptsächlich Frauen aktuell die Care-Arbeit übernehmen, also sich um die Kinder kümmern, wäre es insbesondere für die Arbeitsbiografie von Frauen besser, wenn sie selber entscheiden könnten, wann, wie, wo geben sie ihre Kinder in die Betreuung. Ohne Pflicht natürlich. Wenn es kostenlos wäre, hätte es keinen wirtschaftlichen Impact, sondern Eltern könnten sich halt zusätzliches Geld verdienen. Unternehmen hätten einfach mehr gut ausgebildete Arbeitskräfte zur Verfügung. Und da habe ich dann sozusagen zwei Fraktionen bisher gehabt bei meinen Gesprächspartnern. Es gab einmal die Professor Monika Schnitzer zum Sachverständigenbeirat, kennen Sie wahrscheinlich ganz, ganz gut auch, und den Herrn Felbermeier, ehemaliger Chef des Kieler Weltwirtschaftsinstituts, die beide sagen, macht total Sinn, irgendwie ist eine richtig gute Investition, ist gut für die Wirtschaft, sollte man dringend machen. Und die Frau Schnitzer sagt sogar, eigentlich sollte man auch mit 5 Jahren das schon verpflichtend einführen, dass die Kinder sozusagen in den Kindergarten und in die Vorschule kommen, weil wir können es uns gar nicht leisten, dass wir Vorschulkinder haben oder auch Grundschulkinder haben, die gar nicht richtig Deutsch sprechen. Also Riesenthema. Auf der anderen Seite sagt mir aber jemand wie die Malu Dreyer zum Beispiel, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, oder ihre parlamentarische Staatssekretärin, Kollegin aus dem Familienministerium, dass erstens das Geld gar nicht da ist für solche Themen und im Zweifel wollen es die Leute ja vielleicht auch gar nicht. Und ich frage mich halt, wir investieren so viel, es gibt so viele Sondervermögen hier und Sondervermögen da und dieses und jenes. Wäre es nicht einfach an der Zeit, mal ein Sondervermögen Kinderbetreuung an den Start zu bringen? Und selbst wenn man sagen würde, nicht aus dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen Gutmenschengedanken heraus, damit es irgendwie Kinder und Familien gut haben, was ich denen irgendwie von Herzen gönnen würde, sondern einfach nur aus dem harten Wirtschaftsgedanken heraus, qualifizierte Arbeitskräfte, da sitzen Menschen zu Hause irgendwie, die haben jahrelang studiert, die haben gute Abschlüsse und machen dann
40%-Stelle.
Ja, machen, wenn es gut läuft, eine 40%-Stelle. Da, wie ist Ihre Perspektive drauf? Können wir es uns nicht leisten oder wollen wir es uns nicht leisten?
Es gibt ja viele Untersuchungen und auch Befragungen, die zeigen, dass viele Mütter gerne mehr arbeiten wollen. Es gibt auch Mütter, die nicht mehr arbeiten wollen. Es gibt auch Väter, die nicht mehr arbeiten wollen. Aber die Frage ist ja, wie wir es jenen, die gerne mehr arbeiten wollen, ermöglichen, dass sie auch wirklich mehr arbeiten. Das macht aus einer volkswirtschaftlichen Sinne in Zeiten von knappem Arbeitskräfteangebot absolut Sinn. Ist übrigens auch nötig, weil, wie Sie gesagt haben, wir investieren extrem viel Geld und dann ja, ist einfach schade. Wir müssen ja alle Potenziale nutzen, wenn die Frauen oder die Männer selber gerne arbeiten wollen. Ne? Für mich ist es keine Pflichtsache, sondern eine Ermöglichungsaufgabe für jene, die es gerne in Anspruch nehmen würden. Die Debatten, die ich kenne, sind eher so, dass es natürlich auch immer eine Geldfrage ist, aber auch einfach eine Personalfrage. Also wir haben, ja, wie viele Erzieherinnen haben sie, wie viele Grundschullehrerinnen haben sie? Also das Personal wächst ja nicht an den Bäumen. Und das eine echte Herausforderung ist. Also bei uns zum Beispiel ist jetzt bei mir in Heidelberg, na, kommen Kitas nicht zustande, nicht aus Geldmangel, sondern aus Personalmangel, weil man nicht sicherstellen kann, dass genügend Personen da sind. Und da haben wir jetzt noch nicht nur rund um die Uhr Betreuung, sondern einfach eine ganz klassische. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns zu stellen haben, zu sagen, was, welche anderen vielleicht Berufsgruppen holen wir noch mit rein, die auch eine Ergänzung sind, also das heißt dann so schön klassisch, ne, Multiperspektiven-Teams, also dass dann auch, was ich was, jemand, der ein tolles Theater mit den Kindern machen kann, vielleicht auch was dazu beitragen kann. Also unterschiedliche Berufsfelder auch noch hinzuziehen, auch nutzbar machen können für Betreuung und auch Bildung. Das ist, glaube ich, etwas, was wir noch als Aufgabe haben. Aber dieser Knackpunkt ist häufig eben wirklich auch Personal, nicht nur Geld. Geld auch, aber wie kriegt man es vor Ort umgesetzt, auch Räumlichkeiten etc. Und ich hoffe, dass wir da wirklich noch gute weite Schritte nach vorne kommen. Also es ist einfach so ein großer Hinderungsgrund noch in Deutschland für Eltern, ja, so viel arbeiten zu können, wie sie gerne wollen. Ja, es ist überhaupt nicht befriedigend. Und ich bin da auch der festen Überzeugung, dass da der hoffentlich wir dann da auch hinkommen. Aber ja, Geldfrage, Personalfrage, politische Willenfrage und für mich ganz klar immer für die, die wollen.
Ja, also für mich auch. Dann nehmen wir beide nochmal mit aus diesem Podcast eines der nächsten wichtigen Themen, um das wir, ich auf der Medienseite und Sie auch vielleicht im Parlament, ist das Thema Kinderbetreuung. Da schauen wir mal drauf, jeder aus seiner Perspektive und gucken wir, dass das gut ist. Frau Brandner, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer werden auch den einen oder anderen Erkenntnis gewinnen. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen gefallen.
Ja, herzlichen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.